Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast des Hamburger Hockeyverbands und der Quirin Privatbank und OneFort Media. Auch heute wieder an meiner Seite Marie Backhaus. Schön, dass du da bist.
Hallo Dennis.
Und wir haben heute auch einen ganz tollen Gast mitgebracht, Markus Weise, aktuell Bundesstützpunktleiter hier in Hamburg. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Markus, du kommst ursprünglich aus Mannheim. Die Vita, die habe ich mir tatsächlich mal aufgeschrieben. Ich konnte es mir nicht auswendig lernen. Ich weiß, du bist Olympiasieger als Trainer, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Mit den Damen 2004, mit den Herren sogar zweimal, 2008 und 2012. 2004 und 2008 wurdest du Trainer des Jahres, 2011 auch nochmal. Und dann hast du 2013 die Herren-Nationalmannschaft bei den Europameisterschaften in Belgien zum Sieg geführt. Und spannenderweise ist deine Historie nicht nur auf den Hockey bezogen. Von 2015 bis 2019 hast du auch für den DFB gearbeitet. Warst verantwortlich für den konzeptionellen Aufbau der DFB-Akademie sowie der Leitung Abteilung Entwicklung und Innovation. Seit 2019 hast du wieder zum Hockey zurückgefunden und arbeitest hier am Bundesstützpunkt in Hamburg in unterschiedlichen Rollen an den Nationalteams der Frauen und Männer angedockt.
Ja, Markus, deine Erfolge als Trainer sind sehr beeindruckend. Dieses Kunststück, will ich mal sagen, Goldmedaillen mit Frauen- und Herrenmannschaften zu erringen, ist weltweit bisher einmalig. Wir haben eben schon gehört, was du schon alles feiern durftest. Hinzu kommen ja, wie gesagt, auch Welt- und Europameistertitel in der Halle. Trainer des Jahres warst du auch. Vielleicht kannst du mal ein bisschen von dir erzählen, wie hat das Ganze angefangen bei dir?
Oh Gott. Wie hat es angefangen? Eigentlich hat es 1991 angefangen. Da bin ich ehrlicherweise, ab da rechne ich, dass ich ernsthaft Trainer geworden bin. Ich hatte ja gar nicht den Berufswunsch, Trainer zu werden und habe BWL studiert. Nicht, weil ich BWLer werden wollte, sondern weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Aber Ende 91 kam eine Trainerin. Ich hatte vorher schon so Aushilfstrainerjobs gemacht im eigenen Club am TSV Mannheim. Aber damals kam eine Trainerin zu mir. Ich habe eine total talentierte Mädchenmannschaft, Mädchen B, also 12 Jahre so waren die. Wenn ich die weitermache, wird nichts aus der Mannschaft, mach du die. Und die habe ich mir angeguckt und die waren tatsächlich sehr talentiert. Es war eine sehr große Gruppe und mit der Mannschaft sind wir sozusagen bis in die Bundesliga aufgestiegen. Also da ging mein Trainerdasein so ein bisschen los, ohne dass es geplant war, weil Trainer ist ja keine berufliche Perspektive in Deutschland. Es ist so ein bisschen passiert. Es war nie Plan A, es ist Plan B geworden, wie so oft in meinem Leben.
Wie bist du denn allgemein zum Hockeysport gekommen? Hast du selber gespielt?
Ja, über meine Mutter. Mein Bruder und ich, wir sind in Mannheim aufgewachsen, in der Nähe vom VfR Mannheim und waren totale Fußballfreaks und waren jeden Tag kicken auf diversen Plätzen in der Schwetzinger Vorstadt. So heißt der Stadtteil in Mannheim. Damals gab es noch wahnsinnig viele Kinder- und Spielplatzregeln, also da wurde hart gewählt und da ging es auch ganz schön zur Sache. Und wir wollten beide Fußball spielen. Meine Mutter ist aber Hockeyspielerin gewesen. Ihr geht erstmal zum Hockey und wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr immer noch zum Fußball gehen. Also wir wurden gezwungen und hatten dann nie wieder die Kraft, zum Fußball zu wechseln.
Aber das war ja eine glückliche Fügung, dass dann über Umwege, vielleicht ein bisschen Druck der Mutter, dann doch zum Hockey gefunden hast. Über deine reichhaltigen Erfolge haben wir eben schon mal gesprochen. Aber welcher deiner Erfolge ist so ganz besonders für dich? Hat einen tiefen Platz in deinem Herzen?
Es gibt nicht den einen. Es sind ja oft die Ergebnisse die gleichen, aber die Geschichten dahinter sind sehr unterschiedlich. Und deshalb ist es eine schwer zu beantwortende Frage. Klar, ich könnte jetzt sagen, mit den Frauen, es gab es noch nie und gab es seither auch nie, dass eine Frauenmannschaft eine Goldmedaille gewonnen hat. Auf der anderen Seite, es so einen krassen Erfolg zu bestätigen mit einer Männermannschaft, ist ja auch eine Bestätigung für dich als Trainer. Aber auch so die erste deutsche Meisterschaft mit so einer Mädchenmannschaft, die du so aus dem Nix kommend in die deutsche Spitze führst, das hat alles irgendwie, war wichtig für mich. Also da ist eine große Spanne zwischen Jugenddeutschen Meister und Olympiasieg. Oder vielleicht das sogenannte perfekte Turnier in der Nachbetrachtung, die Europameisterschaft 2011 in Gladbach. da waren wir einfach 5-mal besser und haben total verdient gewonnen, was man nicht in dem Turnier hat sagen können, obwohl wir gewonnen haben. Also das gibt jetzt nicht den einen Erfolg, wo ich sagen würde, der ist es.
Ja klar, am Ende des Tages ist es Hockey auch Ergebnissport, aber schön, wenn man da mal so ein perfektes Turnier hat, wo es sich von vorne bis hinten gut anfühlt. Vielleicht ergänzend dazu, welcher Erfolg war aus deiner Sicht vielleicht am überraschendsten?
Gut, am überraschendsten war sicherlich der Frauentitel. Also im Turnier war es ja so, wir haben das Auftaktspiel überraschenderweise gewonnen. Wir hatten gar kein Ziel für dieses Turnier. Wir sind ein Jahr vor den Olympischen Spielen sind wir noch 6-0 von Argentinien verprügelt worden. Also da waren wir weit weg vom Titel und haben aber in dem Jahr haben die Mädels extrem hart gearbeitet. Und dann hatten wir das erste Spiel gegen Australien, einen der Mitfavoriten, und haben auf einmal 2-1 gewonnen. Und ab da war so gar nicht mehr vorherzusehen, was passiert jetzt in dem Turnier. Und dann ist erstmal gut, das nächste Spiel gegen Holland haben wir wie immer verloren. Und dann hatten wir den Muss-Gegner, den man schlagen muss, Südafrika, und haben sage und schreibe 3-0 verloren, obwohl wir krass überlegen waren. Und hatten dann das letzte Spiel gegen Korea. Und da war die Spanne so, bei Verlust spielst du gegen den letzten Platz im Turnier und bei Gewinn hast du noch eine kleine Chance aufs Halbfinale. Wir haben dann tatsächlich gewonnen und Holland hat Australien geschlagen, dadurch waren wir überhaupt im Halbfinale. Und das war, allein die Tatsache war schon so weit oberhalb der eigenen Zielvorstellung. Und was danach passiert ist, ein bisschen schwierig zu erklären. Ich hatte erst, wenn ich es noch ausführen darf, ich habe mir überlegt, was sage ich jetzt den Mädels? Also wir haben jetzt 2 Chancen auf eine Medaille und damit schon viel mehr erreicht, als wir eigentlich alle gedacht hatten. Und wir hatten eine ähnliche Situation im Olympia-Qualifier schon. Da waren wir auch im Halbfinale und damit qualifiziert für Athen und haben beide Spiele verloren, obwohl wir ohne Druck haben aufspielen können. Also eine vergleichbare Situation. Wir können jetzt ohne Druck, die anderen sind die Favoriten. Und ich wusste, wenn ich das so mache und wenn wir das so vorbereiten, dann verlieren wir einfach 2-mal. Und ich wollte aber nicht 2-mal verlieren. Ich wollte schon jetzt gucken, also jetzt sind wir da und jetzt muss noch hier irgendwas passieren. Aber was machst du jetzt? Ich habe es damals so gemacht, ich habe die Mannschaft ehrlicherweise krass provoziert, indem ich genau beschrieben habe, was jetzt, also ich habe erstmal super, dass wir hier sind, so ein bisschen ausgeholt, Turnier resümiert, sensationell, Platz 4, noch Chancen und ich mache mir große Sorgen. Und dann habe ich erstmal nichts gesagt und tödliche Stille im Raum und dann habe ich noch kurz erklärt, warum ich mir eigentlich Sorgen mache. Dann wieder tödliche Stille im Raum. Und ich habe wirklich gar nichts mehr gesagt. Es sind 30 Sekunden vertickert, ohne dass irgendwas passiert ist. Und dann ist die erste aus dem Quark gekommen. Das stimmt ja. Und dann haben sich so wirklich in Rage geredet, die Frauen. Also, und das war eigentlich ein bisschen das, was ich gerne gehabt hätte. Nicht ich erkläre denen, wie toll jetzt und wie unfassbar die Chance sind. Sie müssen es selber sich erklären und auch die Überzeugung generieren, dass sie jetzt wirklich echt was machen können.
Das heißt, du hast die Macht der Stille für dich arbeiten lassen.
So ist es, sensationell. Genau so, ja.
Wir haben eben schon in der Vorstellung gehört, dass du einen kleinen Ausflug zum DFB gemacht hast. Du bist ein Trainer, der auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, sich bei anderen Sportarten Ideen und Strategien holt. Von 2015 bis 2019 hast du das quasi beim DFB gemacht, hast da gearbeitet, warst verantwortlich für den konzeptionellen Aufbau der DFB-Akademie und für die Leitung der Abteilung Entwicklung und Innovation. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du hier für den Hockeysport mitgenommen hast.
Gar nicht so viel, um ganz ehrlich zu sein, weil das, was ich beim DFB gemacht habe, war sehr weit weg von dem, was ich immer im Hockey gemacht habe. Also ich habe für mich sehr viel mitgenommen, für mich persönlich, aber für das Hockey an sich kann man gar nicht so viel mitnehmen, weil es 2 völlig unterschiedliche Welten sind. Also die Dimensionen, von denen wir jetzt reden, sind einfach so weit voneinander entfernt. Ja, klar kann man jetzt über Projektarbeit nachdenken, über ambitionierte Ziele, über was auch immer. Aber wir können halt nicht McKinsey verpflichten für ein paar Jahre und bezahlen. Klar, wir können groß denken, das machen wir auch, aber die Art der Arbeit ist ehrlicherweise eine sehr, sehr viel andere, sehr unterschiedlich.
Was hast du persönlich aus der Zeit mitgenommen? Du hast das eben kurz angesprochen.
Ja, ich habe viel gelernt über mich, auch über Gott und die Welt und dass Fußball schon eine sehr andere Welt ist als die, aus der ich komme. Ich habe gerne so einen Vergleich gewählt. Also im Fußball ist es oft so, die Sportart steht ja krass in der Öffentlichkeit und du musst ständig zeigen, dass was passiert, dass du was Neues, was Schönes machst. Also es wird dir so ein riesiges Paket auf den Tisch geschoben, das ist sensationell gut eingepackt und dann denkst du, wow, das packe ich jetzt mal aus. Und dann packst du es aus und dieses Glitzerding und dann ist so eine ganz kleine Schachtel da drin. Das ist meine Erfahrung. Also es geht wahnsinnig viel um diesen Schein und der muss stimmig sein und der muss gut sein, weil es natürlich kleine und gute Geschichten auch für die Sponsoren sind und es passiert alles unter diesem, der erste Blick ist immer nach außen und nicht nach innen und der erste Blick ist immer auf, wie komme ich damit außen an und nicht, was ist auf der Sachebene innen wichtig eigentlich. Und das war so ein Muster, das hat sich sehr stark auch durch die Arbeit gezogen. Also ich musste ja auch einfach viele Dinge mir angucken, weil sie spannend sind oder interessant sind und musste aber auch immer dann sagen, nee, machen wir nicht, weil es wird keine Wirkung erzielen im System. Es ist erstmal nett, vielleicht für Marketing, ja, da können wir es auch irgendwie, aber ins System sowas zu integrieren, macht keinen großen Sinn, weil du wirst damit keine Wirkung erzielen. So, und das ist, dadurch hatte ich natürlich auch schon den einen oder anderen Konflikt, aber das war auch im Prinzip in dem ersten Gespräch, was ich mit Oliver Bierhoff hatte, der ja sozusagen der große Macher und Motor des Ganzen war, der hat ganz klar gesagt, der braucht auch jemand, der mit dem er ins Sparren gehen kann und der anders denkt als er selbst. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Nicht immer zu seinem großen Vergnügen.
Dann machen wir doch mal weiter. Du bist jetzt seit 2019 Bundesstützpunktleiter hier in Hamburg. Insgesamt gibt es davon in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, 5 Standorte. Was sind denn hier deine Aufgaben? Was ist dein Verantwortungsbereich? Und was genau macht ein Bundesstützpunktleiter?
Alles Mögliche. Also ich bin eine Art dezentraler Sportdirektor. So kann man es eigentlich am einfachsten beschreiben. Und bin verantwortlich für die gesamte Kaderpyramide angefangen vom Olympiakader männlich-weiblich bis zur Hamburger U13. Also nicht nur für die Nationalspieler, sondern auch für die kommenden Nationalspieler am Standort Hamburg. Und Hamburg ist natürlich als Hockey-Hochburg gesegnet mit sehr vielen Talenten, sowohl männlich wie weiblich. Und dadurch habe ich, muss ich sagen, eine sehr spannende Talentpyramide. Und das ist einfach eine coole Aufgabe. Das ist die eine Geschichte. Ich bin verantwortlich für das gesamte Personal, das innerhalb dieser Pyramide arbeitet und eigentlich auch für die Rahmenbedingungen. Also sprich, wo wird ein Ausdauertest gebraucht? Gibt es Trainingszeiten in der Leichtathletik-Trainingshalle etc.? Also die Rahmenbedingungen, sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt, mit Ingrid Unkelbach und ihrem Team. Das ist sehr wichtig für uns. Also der Stützpunkt ist jetzt nicht ein Ort in Hamburg, sondern eher so als Netz zu denken. Und da werden für die Spielerinnen und Spieler die Rahmenbedingungen optimiert. Zusammenarbeit mit den Clubs ist ein wichtiges Thema, weil du das eigentlich vor Ort besser machen kannst als der Bundestrainer, der gar nicht hier ist, oder der Sportdirektor, der auch nicht hier sitzt. Also dieses ganze Thema bisschen weg von der Zentralisierung und zu einer Kombination zu kommen, zentrale Richtung, aber dezentral am Ort, in der Situation, im Kontext eigentlich die zentrale Strategie durchzuziehen, ist sozusagen der strategische Ansatz. Dafür braucht man Bundesstützpunkt.
Das heißt, du und die 4 anderen, Markus Weiser an anderen Stützpunkten, seid quasi ein bisschen verantwortlich für die Erfolge der Zukunft.
Das kann man in der Tat so behaupten. Natürlich nicht alleine, aber es ist schon kein unerheblicher Teil, ist korrekt.
Eine weitere Leidenschaft von dir ist das Schachspielen, haben wir mitbekommen. Ja. Kann man sagen, dass Hockey für dich auch ein bisschen wie Schachspielen?
Ich habe viele Sachen aus dem Schach tatsächlich übernehmen können. Im Spielsport wird immer ganz viel über Taktik gesprochen und sehr selten bis nie über Strategie. Und im Schach ist es einfach eine andere Geschichte. Also ich habe immer auch strategische Aspekte übernommen. Wenn man es vereinfacht darstellen will, Strategie ist eigentlich das, was du machst, was du erreichen willst. Und die Taktik ist es, wie dahin. Und wenn du nur taktisch unterwegs bist und die Spieler aber gar nicht wissen, was sie eigentlich erreichen sollen mit der Taktik, dann fehlt immer ein Teil. Oder anderes Beispiel ist, im Großmeisterschach geht es um Initiative, nicht unbedingt um Material. Also die opfern gerne ein bisschen Material, meistens einen Bauern. Also nicht so viel Material, aber ein bisschen Material. Und mit dem Ziel, die Initiative zu ergreifen. Das heißt, ich bin jetzt so die nächsten 5 bis 10 Züge einfach mal am Drücker und der andere darf jetzt keine Fehler machen. Also der Druck wird jetzt auf den Gegner aufgeladen. Und auch das ist eine Möglichkeit, die man als Grundidee im Hockey sehr gut übernehmen kann. Man kann am Ball, aber auch wenn die anderen den Ball haben, immer um die Initiative kämpfen und den Gegner versuchen zu manipulieren, dass er eigentlich Dinge macht, die du von ihm gerne hättest. Also solche Ansätze sind im Schach gang und gäbe und im Hockey würde ich sagen nicht unbedingt genauso 1:1. Aber es ist eine krass interessante Welt, die man sehr gut übertragen kann.
Auf jeden Fall eine spannende Perspektive.
Ja, absolut.
Ja, Strategie ist wichtig. Und manchmal braucht man auch das Fundament, die Basis. Am Hemmingstädter Weg in Hamburg hier wird zukünftig ein neuer Bundesstützpunkt für rund 14 Millionen Euro entstehen. Das ist für Hockey, glaube ich, ein beträchtlicher Wert. Wir sind nicht beim Fußball. Und das Ganze soll dann natürlich auch ein neues Zuhause für deutsche NationalspielerInnen werden. Das Leistungszentrum auf dem Gelände der Universität am Roten Baum nicht mehr ausreicht. So, das heißt, Hamburg, die Stadt, hat sich entschieden, entsprechend das neue Leistungszentrum zu bauen. Was ist alles auf dem Gelände geplant? Was können wir uns da vorstellen? Was sind die Inhalte?
Also es ist erstmal großartig, dass die Stadt Hamburg diesen sehr wichtigen, für uns sehr wichtigen Schritt mitgemacht hat und zusammen mit dem Bund so eine Investitionssumme zur Verfügung stellt, weil das ja sonst einfach gar nicht möglich wäre. Also das ist erstmal großes Dankeschön an die Stadt und auch an den Bund. Die Finanzierung ist so 70-30 Stadt und Bund. Ohne diese beiden sehr potenten Partner wäre es gar nicht möglich gewesen. Wir werden insgesamt dann, wenn die Anlage fertig ist, 2 Großfelder haben, ein überdachtes Kleinfeld und ein Funktionsgebäude, ein zweistöckiges mit Kabinen, mit Kraftraum, mit Gymnastikraum, mit Büro für den Platzwart, also Trainerbüros, Platzwartbüro. Also wir haben zum ersten Mal in der Geschichte eine sehr große Anlage mit exklusivem Zugriffsrecht. Und das ist ja der große Unterschied im Vergleich zu allen anderen Geschichten, die bisher gelaufen sind, die mit der Kooperation, die von der Kooperationsbereitschaft der Clubs abhängen, die hier in Hamburg sehr groß ist. Gott sei Dank. Also du kriegst eben sowohl bei den großen Clubs als auch bei kleineren Clubs immer mal Trainingszeiten auf den Feldern oder Hallenzeit oder Zeiten im Kraftraum etc. Ohne diese Kooperationsbereitschaft könntest du gar keinen Bundesstützpunkt am Laufen erhalten. Das ist natürlich jetzt mit dem Zentrum, das Februar 25 ist Bauphase 3 abgeschlossen, wird es ein bisschen anders werden. Wir haben dann exklusiven Zugriff und können uns da richtig austoben auf allen Ebenen, männlich, weiblich, U13 bis zum A-Kader.
Damit man mal so eine grobe Vorstellung hat, wie viele Athleten können denn da in Zukunft trainieren?
Zwischen einem und 150 ist da alles denkbar. Bei zwei Großfeldern und einem überdachten Kleinfeld, je nachdem. Also wenn ihr mich jetzt nach der konkreten Auslastung pro Tag fragt, das ist eine sehr schwierige Prognose. Das wird auch davon abhängen, wie das Zentrum angenommen wird. Also es geht bei Frühtraining los. Im Prinzip kann man den ganzen Tag da, wenn man Zeit und Lust hat, Trainingssessions abfackeln. Man kann im Sommer Camps abfackeln. Es ist einfach eine neue Spielwiese sozusagen mit ganz neuen Möglichkeiten, die wir bisher nicht hatten. Und wie es am Ende sein wird, wird man sehen. Aber von mindestens einem bis zu 150, vielleicht sogar 200 Leuten bei einem großen Camp ist da alles denkbar.
Auf jeden Fall ein großer Entwicklungsschritt.
Absolut.
Und oft schafft ihr als Angebot auch die Nachfrage. Du hattest schon 2-3 Mal Stichwort Kleinfeld, das überdacht ist, gegeben. Im Zuge dessen ist Hockey 5 für euch ein großes Thema?
Stand jetzt noch nicht, aber es kann natürlich schnell sehr groß werden. Und das Kleinfeld speziell ist natürlich ja, wie dafür gemacht, könnte man sagen. Wir haben uns bisher als Deutscher Hockeybund aus dem Thema noch rausgehalten oder in der Beobachterrolle eingefunden. Aber da es jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt, wird es, glaube ich, perspektivisch schon ein bisschen anders sein. Und es ist auch eine Möglichkeit für viele Clubs, gerade beim Thema Eltern- oder Seniorenhockey, wenn man so ein Angebot hat, es wird sehr gut, also bei den Clubs, mit denen ich gesprochen habe, die so ein Angebot machen, wird es sehr gut angenommen. Es hat halt diesen bisschen käfigartigen Bandencharakter und ist dadurch ist der Ball nicht 19 Minuten weg, wenn er mal weggeschossen wird, sondern es geht halt immer weiter. Also es könnte in der Zukunft ein sehr, sehr interessantes Format werden.
Und wie sieht deine persönliche Meinung dazu aus?
Losgelöst
von allen Verpflichtungen.
Ja, ich bin vom ersten Format war ich ehrlicherweise wenig bis gar nicht begeistert, weil man durfte von überall aufs gegnerische Tor schießen. Es war eigentlich so ein, aus meiner Sicht, Run-and-Gun-Game. Also Technik, Strategie, alles nicht so wichtig. Hauptsache du rennst und holst da irgendwie aus allen Lebenslagen auf die Hütte. Das hat man ja auch jetzt Gott sei Dank ein bisschen geändert und jetzt sieht es einfach ein bisschen normaler aus und ist, glaube ich, auch gerade als Training fürs Großfeld ein super Tool. Also ich habe meine Haltung ein bisschen von total negativ zu neutral verändert.
Ist ja jetzt auch ein bisschen mehr Hockey.
Ja, absolut.
Ich würde jetzt direkt das nächste Thema anreißen, hier von einem Thema zum nächsten. Das beinhaltet gleichzeitig ein bisschen mit dir in Erinnerung zu schwelgen. Und zwar haben wir jetzt im August ja endlich wieder nach 12 Jahren eine Heim-Europameisterschaft. Im August in Mönchengladbach 2011 bist du mit den Herren Europameister geworden. Damals fand die EM auch in Mönchengladbach statt. Wenn du jetzt so daran zurückdenkst, wie war das damals und was wünschst du dir für das Turnier jetzt im August?
Okay, ich beantworte erstmal den zweiten Teil. Ich wünsche mir 2 Europameistertitel. Wünschen kann man sich ja alles. Also Herren und Damen werden Europameister, ist mein Wunsch. Damit sind sie automatisch qualifiziert für Paris.
Das ist eine Ansage.
Müssen nicht in die Quali und alles ist erstmal gut. Ja, und der erste Teil, Gladbach damals war, ich habe es schon vorhin gesagt, wenn man das werten will, sozusagen das perfekte Turnier. Der hat aus irgendeinem Grund alles Mögliche gepasst, sodass wir auch bei den engen Spielen immer einen Tick besser waren als die anderen. Wir haben im Halbfinale bis spät nachts spielen müssen wegen Regenunterbrechung und haben uns 3-0 gegen England durchgesetzt, trotz widrigster Umstände. Ja, und haben dann sehr überzeugend Holland 4-2 im Finale geschlagen, was du auch nicht alle 5 Minuten mal machst. Ich weiß nicht warum. Ich kann jetzt nicht sagen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Hinterher kann man ja alles erklären und macht eine schöne Liste. Und es ist dann auch alles stimmig und erklärt den Erfolg. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, kann man den Erfolg nie zu 100% erklären. Man kann Faktoren sammeln. Und es klingt auch ganz gut, aber es ist nicht die Wahrheit. Aber es hat in dem Turnier einfach krass gut gepasst. Vielleicht waren es meine Gute-Nacht-Geschichten, ich weiß es nicht.
Daran wird es bestimmt gelegen.
Ja, ich glaube auch.
Aber wie ist denn so das Gefühl, wenn man im eigenen Land auflaufen darf bei so einem Turnier?
Für mich war es ehrlicherweise nicht so ein großer Unterschied im Vergleich zu anderen Turnieren, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Und ich bin ja gerne auch etwas distanzierter. Und wenn ich in so einer Turnierblase bin, dann ist mir erstmal egal, ob die in Malaysia oder in Deutschland ist. Und da ist der Unterschied nicht so groß, weil ich anders als die Spielerinnen und auch die Spieler nicht alle 5 Minuten dann 97 WhatsApps beantworten muss und auf den Social Media unterwegs bin. Also mir ist es sicherlich leichter gefallen, in dieser Blase zu agieren. Und dadurch ist der Unterschied nicht so groß. Für die Spielerinnen macht es natürlich einen großen Unterschied, wenn der Support von Freunden und Familien auf der Tribüne sitzt und dann auch nach dem Spiel der Austausch da ist, kann ich total gut nachvollziehen. Bei mir war das so nicht, weil ich kann das dann in dem Moment irgendwie nicht. Also ich muss alles weghalten und wenn das Ding vorbei ist, dann komme ich aus meiner Blase wieder raus und verwandle mich auch in einen relativ normalen Menschen. Aber in der Blase bin ich kein normaler Mensch.
Du wünschst ja 2 Titel, ich bin da komplett bei dir. Die Voraussetzungen sehen ja ganz vielversprechend aus. Honamas dieses Jahr den Weltmeistertitel geholt, packen das Finale in Indien. Die Damen selber vor 2 Jahren bei der letzten EM, ausgerechnet gegen Niederlande natürlich, wieder nicht gewonnen, aber gute Zweite geworden. Den Titel holen wir jetzt einfach in beiden Bereichen. Aber welche Mannschaften könnten uns denn auf dem Weg gefährlich werden?
Ja, rein theoretisch alle. Die EM hat ja ist das gefährlichste Turnier überhaupt, weil du nur so eine kleine Gruppe hast und du darfst ja eigentlich keine Fehler erlauben. Wir haben ja 2013 in Belgien das erste Spiel verloren und waren zur Halbzeit gegen Spanien 2-1 hinten gelegen. Das heißt, wir waren raus, wir wären in der Abstiegsrunde gewesen und haben dann aufgrund von einer überragenden Halbzeitansprache.
Du kannst anders sagen.
Und der starken Leistung einiger Führungsspieler wie Mo und Martin und anderen auch, haben das Spiel noch krass für uns umgebogen und haben dann sozusagen die Kurve aus einer eher langsamen Startphase in eine sehr gute Dynamik geschafft und das Ding noch gewonnen. Aber bei der EM kann dir alles passieren. Also es gibt nicht die ein, zwei Mannschaften, die extrem gefährlich sind, sondern du musst eigentlich jeden Gegner da hart bearbeiten, wie in anderen Turnieren auch. Aber du kannst nichts ausbügeln.
Spiel für Spiel. Denken.
Ja, es ist ein bisschen floskelmäßig. Es gehört dazu. Aber es wird nicht ausreichen, Belgien und Holland und der Rest kann uns egal sein, weil so ist es dann nicht.
Glaubst du, es könnte eine Überraschungsmannschaft geben? Wer könnte das sein?
Die gleiche Frage, nur anders formuliert.
Ja, wir wollen nochmal nach.
Wer kann die überraschen? Keine Ahnung, vielleicht ist die spanische Frauennationalmannschaft auf einmal die Überraschungsmannschaft. Weiß ich nicht. Und vielleicht England hat, wenn man ehrlich ist, bei der WM der Männer uns an den Rand des Ausscheidens gebracht. Mit einer sehr starken Leistung. Wenn die Jungs die Leistung wiederholen können, dann sind sie brutal unangenehm für jeden Gegner. Wer weiß, 2009 ist England auch schon mal Europameister geworden. Vielleicht sind die wieder dran, ich weiß es nicht.
Ja, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft und wechseln unters Dach. Im Februar nächsten Jahres findet die Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen statt. Das Ganze zu Hause in Berlin. Austragungsort ist wie auch 2020 bei den Herren das Horst-Kober-Sportzentrum. Und du wirst neben Dominik Giskes das Damenteam coachen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Dazu ist es bei der letzten Klausurtagung gekommen. Da saßen wir im schönen Hessen in so einem Tagungszentrum und Martin Schulze und Walli Altenburg haben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, weil sie davon ausgehen, dass sie die Olympia-Quali spielen müssen. Wenn sie Europameister werden, die Damen, dann fällt das Turnier ja flach, dann kann Walli auch die Mannschaft coachen, nur für den Fall, dass die Danas in die Olympia-Quali gehen müssen. Dann wird natürlich der Stamm der Mannschaft oder eigentlich alle, die fürs Feldteam spielen, die werden keine Hallensaison spielen oder jedenfalls nicht die EM. Und dann müssen Dominik und ich mit dem sehr talentierten, nicht nominierten Kader die EM in Berlin gewinnen, was wir natürlich auch tun werden.
Selbstverständlich.
Auch da möchte ich nochmal wieder ein bisschen nachhaken. Deutschland ist ja eine wahre Hallenhockey-Nation. Und wenn man da jetzt auch nochmal ein paar Zahlen reinwirft, seit 1974 bei den Herren und seit 1975 bei den Damen werden diese Hallenhockey-Europameisterschaften veranstaltet. Aus 41 möglichen Titeln holte sich die deutsche Hockey-Nationalmannschaft 32 Mal die europäische Hallenkrone, 16 Mal die Damen, 16 Mal die Herren. Das ist ja schon ganz schön beeindruckend. Du hast es eben schon angesprochen, die Ansage, der nächste Titel kommt dazu. Wie siehst du hier die Chancen? Also was glaubst du hier von den Gegnern?
Ja, das hat man ja jetzt auch, also die EM-Turniere, das letzte EM-Turnier hier in Hamburg war ja ein gutes Beispiel dafür, dass da alles Mögliche passieren kann. Bei einer Hallen-Europameisterschaft, ja, wir sind natürlich immer die Favoriten und wir haben auch, wenn man ehrlich ist, die am besten geschulten Schiedsrichter bei dem Thema. Wir treffen aber dann auf Schiedsrichter, die auch ganz viel Hallenhockey machen, aber in ihren Ländern und da wird ganz anders gespielt und ganz anders interpretiert. Dann hast du noch einen relativ schwierigen Hallenboden. Also was da passiert ist bei dieser Europameisterschaft, da wusstest du eigentlich bei keinem Pfiff, in welche Richtung gepfiffen wurde, warum und wieso. Also bei keinem ist jetzt übertrieben, aber bei 50% der Pfiffe war nicht klar, warum jetzt in die Richtung. Und darauf muss man sich natürlich einstellen. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, du hast in der Halle natürlich die Möglichkeit, wenn du 5, 6 richtig gute Spieler hast, dann kannst du schon mithalten. Und das haben eigentlich fast alle Nationen. Und das ist der Unterschied zum Feld. Da reichen dir 5, 6 nicht. Da brauchst du deutlich mehr. Also die, ja, wir haben viele Titel gewonnen und vielleicht kommt auch einer dazu, aber es ist kein, das muss man sich sehr, sehr hart erarbeiten. Und ob das so sein wird, werden wir sehen. Wir streben das natürlich an, aber es wird super hartes Stück Arbeit und dann brauchst du auch eine Portion Glück, dass du am Ende die Schiedsrichter an deiner Seite und an der Seite des Gegners hast, die vom Spiel auch ein bisschen was verstehen und von der Interpretation der Regeln.
Kann die Favoritenrolle generell auch ein bisschen gefährlich sein?
Aus meiner Sicht ist immer diese Rolle völlig uninteressant und ich verstehe auch die Diskussion nicht. Mir ist immer völlig egal gewesen, ob ich Favorit war oder nicht. Es spielt in der Spielvorbereitung, im Coaching spielt es überhaupt gar keine Rolle. Also bei mir zumindest nicht, bei anderen Trainern ist es vielleicht anders. Aber mich hat es nie interessiert, ob ich jetzt völliger Underdog bin, will ich ein Spiel gewinnen oder ob ich der sogenannte Favorit, ich will auch das Spiel gewinnen und mache dann alles, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und der Status hilft dir ja nicht. Also ich habe nicht erlebt, dass das Favoritendasein dich irgendwie sicherer, schöner und toller macht auf der Wiese und das Underdog-Dasein das Gegenteil mit dir veranstaltet. Also ich glaube, ja, vielleicht gibt es Menschen, die da sehr drauf ansprechen. Ich habe immer versucht, das sind so Seitenlinienthemen, die sind nicht wirklich interessant für deine Leistung auf der Wiese oder in der Halle.
Manchmal kann ja der Druck dadurch auch ein bisschen steigen.
Ja, Druck, das ganze Thema Erwartungshaltung, Druck, das muss man alles lernen. Das gehört alles in die Spielvorbereitung. Wenn man das nicht vorbereitet, klar, dann kannst du erdrückt werden oder was weiß ich, was dann alles passiert, wenn du mit dem Druck nicht umgehen lernst. Aber du hast ja lang genug Zeit. Und wenn du gute Leute hast, die dir beibringen, wie man mit Druck umgeht, das musst du natürlich auch selber lernen, wie du mit Druck umgehst, weil du als Trainer und Coach überträgst ja ganz viel auf deine Mannschaft, ohne es zu wollen. Durch deine Körpersprache, durch deine Mimik, wie du mit den Leuten sprichst. Und wenn du selbst unter Druck bist, das merkt die Mannschaft nach 1,2 Sekunden und dann ist sie auf einmal selber unter Druck. Also muss man sehr klar sich selber auch im richtigen Rahmen halten, damit man die richtigen Dinge überträgt und nicht die falschen.
Da können dann auch die gute Nachtgeschichten.
Ja, genau. Ja, wenn man nachts nochmal, das ist ja Luxus, als Bundestrainer ist dann 22.30 Uhr, also alle müssen nochmal kommen. Ist ja was anderes als bei einer Privatbank, da kommt 22.30 Uhr keiner mehr, die sind alle schon zu Hause. Ja, manche in Ausnahmesituationen vielleicht. Aber auf so einem Turnier, da können sie ja nicht weglaufen, da müssen alle nochmal kommen und dann wird halt vielleicht, keine Ahnung, das ist 5 Minuten noch relativ entspannt über einen Aspekt gesprochen, weil dann gehen alle ins Bett und dann ist es noch relativ frisch und dann wird nachts im Schlaf wird noch mal ein bisschen verarbeitet. Und das ist eigentlich immer so ganz hilfreich. Meine Erfahrung war, das ist ganz hilfreich, wenn man da noch mal so kleine Reize setzt, die dann arbeiten können. Wenn ich die morgens beim Frühstück setze, dann sind die abends geschreddert. Weil da gibt's, das ist alles schon vergessen. Aber kurz vorm Schlafen gehen, da kann man noch mal.
Ja, Markus, da hast du dich qualifiziert. Ich lade dich offiziell zu unserer nächsten Finissage ein. Da wirst du sehen, dass auch in einer Privatbank um 22.30 Uhr noch was los sein kann. Einladungskarte habe ich dir rübergeschoben.
Sehr gut.
Wenn es passt, freuen wir uns total.
Okay.
Ja, vielen lieben Dank für deine tollen Einblicke. Traditionell beschließen wir unser Gespräch immer mit einer Schnellfragerunde, bestehend aus 5 Fragen. Einmal aus dem privaten Bereich und 5-mal. Wie könnte es anders sein? Hockeyspezifisch. Und wenn du Lust und Laune hast, hast du zum Schluss noch die Chance, mir eine Finanzfrage zu stellen.
Okay.
Aber ich übergebe erstmal an Marie mit den hockeyspezifischen Fragen.
Ja, fangen wir mal an. Feld oder?
Feld.
Stürmer oder Verteidiger?
Beides.
Vorhand oder argentinisch?
Vorhand.
Laut oder leiser?
Laut.
Technik oder Athletik?
Auch beides.
Dann gehen wir zu den privaten Fragen.
Genau, kurz und bündig. Buch oder Hörbuch?
Buch.
Kochen oder bestellen?
Bestellen.
Auto oder Fahrrad?
Auto, wegen meines Knies. Miese Ausrede, aber ist so.
Hilft der Gesundheit. Anruf oder Textnachricht?
Kommt drauf an. Komme ich damit durch? Kommt drauf an?
So halb.
Pendel, gut, dann Textnachricht.
Und dann zu guter Letzt, Schlager oder Hip-Hop?
Oh, weder noch.
Lass mal durchgehen.
Ja, dann hast du jetzt, wie eben angekündigt.
Ich muss jetzt noch eine Frage.
Drehen wir den Spieß nochmal um. Jetzt kannst du eine Frage an Dennis stellen.
Okay, dann. Eigentlich hätte ich ja zwei, aber ich stelle leichtere. Welche ETFs muss ich unbedingt haben im Depot? Absolutes Must-Have.
Kommt auf deinen Lebensentwurf drauf an. Aber
als einkommensorientierter Investor.
Wenn du Zeit hast, auf jeden Fall Aktien-ETFs.
Ja.
Das ist ja immer so ein Vorurteil. Also ETFs gibt es nicht nur für Aktien, sondern auch für zinsähnliche Anlagen. Auf jeden Fall an Aktien, weltweit breit gestreut. Geht kein Weg dran vorbei. Schwellenländer sollte man ein bisschen mit beimischen, aber auch nicht übertreiben. Ist mit besonderen Risiken verbunden, allein schon politischer Natur.
Wenn die Chinesen Taiwan überfallen.
Könnte ein Thema sein, aber ich glaube, da ist weltweit ein bisschen was los. Also brauchst ein bisschen Zeit und je nachdem, wie viel Zeit du hast, dann natürlich auch noch Anleihen mit beimischen. Da bitte keine Fremdwährungsrisiken und das richtige Verhältnis kannst du jederzeit gern mit uns abstimmen.
Gut, sehr gut.
Frage beantwortet?
Absolut.
Ja, damit möchte ich mich ganz herzlich bei dir für deinen Besuch heute bedanken, Markus. Vielen Dank für das spannende Gespräch, für die Einblicke. Schön, dass wir nochmal deine Erfolge auch ein bisschen durchgehen konnten. Und dann drücken wir mal den deutschen Mannschaften auf jeden Fall die Daumen.
Ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst, Markus.
Danke an euch. Schöne Fragen.